richtig, ja. Ja, ich habe so heute auf dem Herzen über den Heiligen Geist zu sprechen. Ich habe ja vor kurzem schon mal so ein Thema gehabt, da ging es um die Wiedergeburt, so da, wo wir den Geist empfangen, neues Leben empfangen, gewirkt durch den Heiligen Geist in der Wiedergeburt. Das alles ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe das auf dem Herzen, so grundlegend nochmal so über den Heiligen Geist zu sprechen. Weil es ist, das habe ich letztens auch gesagt, ein umstrittenes Thema. Und ich will vielleicht vorneweg schicken, wir reden, wenn wir über den Heiligen Geist reden und auch über Jesus und auch über Gott, unseren Vater im Himmel, reden wir über Gott. Und das können wir nur so weit, wie wir selbst Erkenntnis haben. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk, heißt es im 1. Korintherbrief. Also das, was Jesus gesagt hat, dass er sich uns offenbaren würde, so, das können wir empfangen. Und das findet unsere ganz persönlichen Grenzen. Und ich finde das eigentlich sehr schade, dass es dieses Spannungsfeld gibt zwischen den Christen, zwischen diesen unterschiedlichen Denominationen, die da sind und gerade das Wirken des Heiligen Geistes unterschiedlich betrachten. Aber es gibt Dinge, wo sich auch alle irgendwo oder die meisten sehr einig sind, was den Heiligen Geist angeht. Das ist zum Beispiel so, dass mit der Wiedergeburt, dass der Heilige Geist in uns das Leben wirkt und uns dahin führt. Und auch so über seine Person, dass er eine Person ist, ist eigentlich weitestgehend in der Christenheit nicht umstritten. Oder auch die Frage der Dreieinigkeit, dass er eine Person Gottes ist. Und über alle diese Dinge möchte ich heute reden. Und ich glaube, ich habe das letztens auch schon gesagt. Im Grunde ist es recht einfach, wenn wir dem, was Jesus uns gesagt hat, wie Kinder mit vertrauensvollen Herzen, so heißt das für mich, begegnen und ihm einfach abnehmen, was er uns sagt. Wenn er, das steht im Johannesevangelium Kapitel 14, 23, sagt, da kündigt er im Kreis der Jünger an, dass der Heilige Geist kommen würde. Und er sagt, dass all die, die ihn lieben, die seine Gebote halten, die sein Gebot halten, dass diese Liebe dazu führt, dass er dann auch liebt und dass der Vater dann liebt und dass beide kommen und Wohnung nehmen bei diesem Menschen, der da liebt. Ja, und da ist, ich sag mal, Gott Vater, weiß ich nicht, ist so zumindest körperlich noch nicht zu mir gekommen. Und Jesus ist auferstanden, ist auch im Himmel. Das Wirken ist immer durch den Geist. Wie nehmen denn der Vater und Jesus in unserem Leben Wohnung, in unseren Herzen Wohnung? Für mich gibt es nur eine Antwort. Durch den Heiligen Geist. Deswegen werden wir sein Tempel, die Wohnung Gottes. Deswegen sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, dass unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind. Er wohnt in uns. Er kommt. Und ich möchte halt heute so ein paar Basics nochmal ansprechen. Über das Thema Heiliger Geist, über den Heiligen Geist. Jesus ermutigt uns, um den Heiligen Geist zu bitten. Ja, da ist dieses Gleichnis, was er erzählt, was dann da endet, mit dieser Aussage, also wenn ihr, die ihr böse seid, schon versteht, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird denn Gott im Himmel euch den Heiligen Geist geben als gute Gabe? Füge ich jetzt mit meinen Worten hin, so verstehe ich das. Gott gibt uns etwas Gutes, wenn er uns den Heiligen Geist gibt. Ja, und im Grunde ist es immer eine Sache des Vertrauens. Vertraue ich Gott, meinem Vater im Himmel, dass er mir, wenn er mir den Heiligen Geist gibt und ich darum bitte, dass er mir was Gutes gibt? Oder muss ich in meinem Herzen irgendwo so ein Fragezeichen sein, oder kommt da irgendwas anderes? Schickt er mir irgendwas anderes? Oder könnte mir auf diese Bitte hin irgendjemand was anderes schicken? Nein. Nein. Wenn ich in aufrichtigem Herzen meinen Herrn und Gott bitte, sende mir deinen guten Heiligen Geist, dann richtet sich diese Frage alleine an meinen Vater im Himmel. Und er hat die große Autorität, das zu tun. Und da passiert nichts anderes. Wir empfangen im Glauben, weil wir Gott vertrauen. Aber Gott hat ein großes Interesse, seinen Geist in unsere Herzen zu legen, in uns Wohnung zu nehmen. Und da werde ich so im Folgenden auch gleich noch drauf kommen. Ja. Ich glaube, ich habe vor 5 Minuten ungefähr angefangen. Ich will auch jetzt mal auf die Uhr gucken. Roland, du machst das ja auch immer. Aber ob ich die Zeit einhalte, das weiß ich noch nicht. Mit mir gehen dann manchmal so die Pferde durch. Du hilfst mir, ne? Also ich möchte heute nicht mehr über das Wesen des Heiligen Geistes reden. Ich rede nicht über Geistesgaben oder über Geistestaufe. Das sind separate Themen, die wir sehr wahrscheinlich so in der Gemeinde vielleicht in naher Zukunft auch mal aufgreifen werden. Das war ein Vorschlag von Roland, das vielleicht auch so in Seminarform zu machen. Und ich denke, das werden wir dann zur gegebenen Zeit auch so tun. Der Heilige Geist ist eigentlich vom Anfang bis zum Ende in der Bibel präsent. Also wenn ihr das erste Buch Mose aufschlägt, direkt in den ersten 2 Versen, steht da schon was über den Heiligen Geist. Er schwebte über den Wassern. Der Geist schwebte über den Wassern, steht dann da. Und wenn wir dann weiter durchgehen, durchs Alte Testament, aber auch bis zum Ende des Neuen Testaments, dann, ich habe jetzt ein paar Beispiele, ne? Simson, das war ein Mann, der schon vor Geburt die Verheißung hatte, er würde ein Geweihter Gottes sein und Gott wolle ihn gebrauchen. So, und dann liest man, dass er vom Heiligen Geist als erwachsener Mann getrieben wurde, was das auch immer heißt. Er wurde in den Grenzen seines Stammes, er war, glaube ich, vom Stamm Dan, wurde er umhergetrieben. Da war Unruhe, aber weiter ist es nicht beschrieben. Aber der Heilige Geist wirkte an ihm. Und kurze Zeit später hat er sich eine Frau ausgesucht und dann lesen wir, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes einen Löwen zerreißt. Also er hatte unmenschliche, körperliche Kraft. Aber das war gegeben vom Heiligen Geist. Ja, und das hatte dann, wenn man die Geschichte weiterliest, natürlich dann auch zu guter Letzt einen Zweck, weshalb er diese große Kraft hatte. Gott hatte ihn ausgerüstet, all das hat ihm der Heilige Geist gegeben. Dann lesen wir weiter, dass König Saul den Heiligen Geist empfing. Samuel salbte ihn und kurze Zeit später kommt der Heilige Geist auf ihn und er fängt an zu weissagen in einer Gruppe von Propheten und ist dabei in Verzückung, so steht's da. Auch im 1. Samuel lesen wir, dass der Geist Gottes auf David kam, als er zum König gesalbt wurde und bei ihm blieb. Das war nicht nur mal so ein Moment, sondern bei David steht ausdrücklich, dass der Heilige Geist blieb. Dann gehe ich mal zum Neuen Testament. Jesus empfing den Heiligen Geist nach seiner Taufe. Jesus, haben wir gestern noch drüber gesprochen, ne, empfing die Taufe zur Buße von Johannes. Wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Er war keine Sünde, gar nichts. Aber er hat uns was vorgemacht. Er war unser Vorbild. Ja? Er hat wohl gesagt, er würde mit Geist taufen. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Und in dem Moment, als er getauft war, öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt auf ihn wie eine Taube. Ja, frage ich mich, braucht er das denn noch? Er ist doch Gott. Aber er war auch Mensch und empfing den Heiligen Geist, so wie wir das auch sollen, zur Kraftausrüstung. Das ist dann das Thema Taufe in den Heiligen Geist. Jesus empfing den Heiligen Geist. Und an dieser Stelle kommt ja nicht nur der Heilige Geist, sondern eine Stimme erschallt aus dem Himmel, die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, Gottvater. Ja, so, also der Geist kommt sogar, in Anführungszeichen, auf Jesus. Und zu guter Letzt, jetzt mache ich einen großen Sprung bis zum Ende der Bibel, lesen wir im letzten Kapitel, dass der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist lädt ein, komm. Der Geist Gottes ist von Anfang bis zum Ende sichtbar in der Bibel. Und Petrus hat es in einem seiner Briefe geschrieben, dass alle Schrift, das, was wir hier lesen, vom Geist Gottes eingegeben ist. Er ist der Autor. Er hat das niedergeschrieben, was wir lesen. Und ich komme auch gleich dazu, wie dieses Wort, das sind ja nicht nur Buchstaben, da ist Leben drin, da ist der Geist drin. So, und jetzt komme ich mal so ein bisschen so, wie ist denn der Heilige Geist so? Was macht ihn grundsätzlich aus, so sein Wesen? Da möchte ich erstmal auf diese Omni-Worte kommen. Omni heißt all, ne? Komplett. Er ist allgegenwärtig. Können wir uns gar nicht vorstellen. Er erfüllt Zeit und Raum. Er erfüllt das Universum. Und über das Universum hinaus, glaube ich. Weil im ersten Buch Mose lesen wir, dass der Geist, was ich gerade schon sagte, über den Wassern schwebte. Und wenn du dir diese Geschichte über die Schöpfung durchliest, dann weißt du, das war nicht ein Tümpel. Das war auch kein See oder vielleicht ein großes Meer, sondern diese Beschreibung, da war eigentlich das Wasser, erfüllte im Grunde alles. Und Gott schuf, trennte dann das obere Wasser und das untere Wasser und schuf ein Firmament. Und dieses Firmament nannte er Himmel. Und die untere Wasser, da schuf er dann die Erde, die ließ er hervorkommen. Und darüber, über dem Firmament ist nach diesem Bild, nach diesem Schöpfungsbericht Wasser. Und der Heilige Geist schwebte über diese für mich unvorstellbar große Menge an Wasser. Er ist allgegenwärtig. David sagt das in seinem Psalm, den er schreibt. Psalm 139. Ich habe eine neue Bibel, eine größere, mit Großdruckschrift. Aber ich muss mich erst dran gewöhnen. Die andere, die war so klein und handlich, da brauchte ich nur reingreifen und schon, naja. Und da lesen wir, so, das ist die Erkenntnis, ich sage mal, die der Geist Gottes dem David gegeben hat. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Gott, füge ich hinzu. Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da. Bettete ich mich ins Totenreich, siehe, auch dort bist du, selbst im Totenreich. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich bedecken, muss die Nacht auch Licht um mich sein. Warum? Weil Gott Licht ist und die Finsternis vertreibt. Gott ist allgegenwärtig. Der Geist Gottes ist allgegenwärtig. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Dann lesen wir, das Zeugnis der Schrift ist auch, dass der Geist allmächtig ist. Angefangen vom Schöpfungsbericht bis dahin, dass er es ist, der Leben bewirkt. Auch im Schöpfungsbericht lesen wir das, dass Gott dem geformten Menschen in seiner Gestalt Atem einhaucht. Da ist dieses Wort Ruach. Im Hebräischen heißt das Geist, Luft, Atem, Wind. Als Maria die Begegnung mit dem Engel hatte, sagte er, die Kraft Gottes, der Geist Gottes wird auf dich kommen und du wirst ein Kind gebären. Frag mich nicht, wie der Geist Gottes das gemacht hat. Das war ja keine körperliche Geschichte. Der Geist Gottes hat Leben, körperliches Leben in Maria hervorgebracht. Er ist allmächtig. Und was ich gerade schon sagte, er ist in seinem Wort. Und wenn wir sehen, dass Gott sprach und es wurde durch sein Wort, dann kriegen wir eine Vorstellung davon. Auch da sind wir ja im Grunde begrenzt. Was heißt das allmächtig? Keine Grenzen zu haben in dem, was man tut. Keine Grenzen zu haben. Was mir an Gedanke kommt, kann ich tun. Das heißt das. Macht haben über alle Dinge des Lebens. Dinge aus dem Nichts ins Leben hineinrufen. In das Sichtbare. Der Geist Gottes ist Gottes Geist. Er ist allmächtig. Und er ist allwissend. Im 1. Korinther lesen wir im Kapitel 2, da schreibt der Paulus an die Korinther, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das ist so komisch vom Gedanken her, weil das hört sich so an, als sei Gott jemand ganz anderes. Der Geist erforscht Gott, es ist sein Geist, aber er ist eine Person Gottes und kennt, ich sag mal, sich damit natürlich durch und durch. Er erforscht alles. Er weiß alles. Dann, so, das sind diese Omni-Worte, nenne ich sie mal. Und was mich so in diesem Zusammenhang so, wie ist der Geist, was macht ihn aus, auch sehr angesprochen hat, ist diese Prophezeiung auf Jesus aus Jesaja 11, wo gesagt wird, dass, ich lese das mal vor, es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Das ist die Ankündigung auf Jesus. Auf dem wird der Geist des Herrn ruhen. Habe ich gerade drüber gesprochen. Der Geist Gottes kam auf Jesus. Und dann wird er beschrieben, der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Er ist es, der Weisheit gibt. Er ist es, der die Dinge des Lebens offenbart. Er ist es, der dir tiefe Erkenntnis geben kann über die Dinge, die das Leben ausmachen und die wichtig sind fürs Leben. Bis hin dazu, welchen Lebensweg gehe ich? Er gibt Weisheit. Als Salomo König wurde, als junger Mann, David war gestorben und er wurde inthronisiert, träumt er und Gott begegnet ihm in diesem Traum. Und Gott sagt, was willst du? Wünsche dir, was du haben willst, ich geb's dir. Und das rührt mich so an, wenn ich das lese, wie demütig der Salomo da war, vor dieser großen Aufgabe, dieses Volk Israel zu führen, als Volk Gottes. Und er sagt, ich sag's mal mit meinen Worten, mir fehlt im Grunde alles, ich bin ein junger Mann, Ich habe keine Lebenserfahrung und gar nichts. Und dann bittet er um Verständnis, also um Geschick, um all das, was er braucht, um diese Aufgabe zu tun vor Gott. Und das gefällt dem Herrn. Und er sagt, ich werde dir unter anderem Weisheit geben. Und wir wissen von Salomo, dass er weise war. Das ist berichtet. Wir lesen von den Sprüchen Salomo, wie auch die Weisheitssprüche genannt werden. Das hat er nicht aus sich. Das hat ihm Gott gegeben durch seinen Geist. Weisheit und Verständnis. Verständnis auch nicht nur über die Dinge des Lebens, sondern auch, ich denke, das ist ein Verstehen von Gott. Wer ist Gott? Offene Augen, geht einher mit Erkenntnis von Gott, was gleich noch kommt. So, dann ist der Geist Gottes der Geist des Rates und der Stärke. Ja, ich brauche einen Rat. Gott hat ihn. Gott kann dir sagen, was die Lösung für dein Problem ist. Gott kann dir sagen, wie dein Weg gehen soll. Gott kann dir sagen, wie du dich entscheiden sollst, wenn du vor einem Problem stehst. Gott ist ein Ratgeber. Gott weiß um die Dinge und er kann dich an seiner Hand nehmen und dich führen und dir Rat geben. Gepaart mit Stärke. Wie oft sehen wir das, dass der Geist Gottes in einer anderen Übersetzung steht, Kraft gibt. Und das verstehe ich so, nicht nur so wie bei dem Sinn, sondern eine körperliche Kraft, sondern eine innere Stärke, Gottes Weg zu gehen, ja, geheiligt zu gehen. Das können wir gar nicht aus uns heraus, den Weg Gottes der Heiligung zu gehen. Roland hat letzte Woche darüber gepredigt, dass das Gnade ist, wenn wir das tun können. Ja, so, und das bewirkt aber der Geist. Er gibt uns Kraft. Ich habe euch nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Besonnenheit und der Kraft. Aber auch Stärke in dem Sinne, Kraft in dem Sinne, in seinem Namen zu handeln. Und dann sind wir wieder bei der Taufe in den Heiligen Geist. Wenn wir ausgerüstet werden zum missionarischen Dienst, wenn wir ausgerüstet werden, das Werk Gottes auf dieser Welt, in dieser Welt zu tun, dann können wir das nur in der Kraft des Geistes. Unsere eigenen Werke wären vergeblich, wären auch irgendwo zum Scheitern verurteilen, hätten keinen Bestand. Was Ewigkeitswerk hat, Wert hat, ist das, was Gott durch seinen Geist tut, durch uns. Dazu brauchen wir den Geist. Selbst Jesus empfing ihn und ging in der Kraft des Geistes, steht da. Wo bin ich denn jetzt auf meinem Zettel? Der Kraft des Geistes. Genau. Und dann sind wir bei der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das ist so nicht etwas so, ich sag mal, für mich und für mein Leben, sondern das hat für mich damit zu tun, Gott offenbart sich. Der Geist offenbart den Herrn. Der Geist offenbart mir, wie Gott ist, dass er heilig ist, wie ich ihm gegenüberstehe, dass ich ein Sünder bin, dass ich Vergebung brauche. Das alles offenbart mir der Geist Gottes. Er ist es, der mich von einem geistlichen Kind hinführt bis zu einem geistlichen Vater oder ich sage auch einer geistlichen Mutter, denn sie haben Gott erkannt. Er schenkt Erkenntnis. Das alles ist Wirken des Geistes in unseren Herzen. Und für mich geht das einher mit dem zweiten, der Geist der Furcht des Herrn. Das ist solch ein Geschenk, wenn du in deinem Herzen Gott mit Ehrfurcht begegnest, In vielen modernen Übersetzungen steht Gott ernst nehmen. Ja, gehört mit dazu. Aber Ehrfurcht haben ist für mich ein stärkerer Begriff. Ich kann das schlecht beschreiben. Ich denke mal, ihr habt sehr wahrscheinlich alle Ehrfurcht vor Gott empfunden. Das ist das, was mich auch umkehren lässt, wenn ich erkenne, er hat tatsächlich mein Leben in der Hand. Er wird eines Tages mein Richter sein. Ich muss eines Tages vor ihm Rechenschaft ablegen. Das kann ich gar nicht. Und ich erlebe es immer wieder, dass ich Dinge habe, auch im Dienst hier, wenn ich hier in der Gemeinde diene, wo ich im Nachhinein in Ehrfurcht vor Gott bin und sage, Herr, wenn ich was falsch gemacht habe, vergib mir, ich will das nicht. Hilf mir, das Richtige zu tun. Ich möchte dienen, ich möchte deinen Weg gehen, aber vergib mir, wenn ich das Falsche tue. Schenke mir Verständnis. Das alles ist getrieben und hervorgebracht aus meiner Ehrfurcht vor Gott. Und das habe ich nicht selbst gemacht. Das ist ein Geschenk des Geistes in mein Herz hinein. Und ich sage dir was, all diese Dinge, da können wir Gott drum bitten. Gib mir deinen Geist, gib mir deinen Geist der Ehrfurcht, gib mir deinen Geist der Erkenntnis, gib mir den Geist des Verstehens und der Weisheit und der Kraft, gib ihn mir. Und dann, das ist so das grundsätzliche Wesen des Geistes, wie er ist. Und dann kommt so die Frage der Person. Dreifaltigkeit. Ist der Geist wirklich eine Person? Es gibt, Glaubensrichtungen, die so christlich verhaftet sind. Ich denke auch, soweit ich weiß, die Zeugen Jehovas leugnen den Heiligen Geist als Person Gottes. Das ist so mein Erkenntnisstand, das, was ich gehört habe. Ich will das jetzt hier auch so einfach nicht sagen. Das ist tatsächlich so, aber das habe ich so gehört. Und es mag auch andere christliche Bewegungen geben, die so das ein Stück weit hinterfragen. Ist der Geist eine Person oder nur eine Kraftwirkung, eine Energie, die unter uns unterwegs ist, so von Gott gesandt? Ja, so. Und da ist das biblische Zeugnis ist eigentlich ganz klar. Ich habe so ein paar Bibelstellen jetzt mitgebracht. Johannes 3, Vers 8, ne, dieses, was man so oft hört. Der Geist Gottes weht, wo er will. Er bewegt sich und das tut er nicht, weil das jemand sagt, sondern weil er es will. Er hat einen eigenen Willen. Das zeichnet eine Person aus, den eigenen Willen. Er leitet in die Wahrheit. Er übernimmt Führung, er nimmt uns an die Hand, er offenbart, er zeigt uns, was das Richtige ist. Er handelt initiativ, und besonders, wenn wir ihn einladen. Er bezeugt Jesus Christus in unseren Herzen. Er macht das Wort groß in unseren Herzen. Das ist sein Handeln. Er überführt von Sünde und von Gericht. Und was wir aus der biblischen Geschichte, besonders in der Apostelgeschichte, wissen, er kommt über die Menschen. So wie der Vater das angekündigt hatte, ich gieße meinen Geist aus auf alles Fleisch. Ja, da sind wir bei diesem Bild, Wasser wird ausgegossen, lebendiges Wasser wird ausgegossen. Ne? Aber das ist so, als sei es halt eine Masse oder irgendwas wie Wasser, ne, das nicht selbstbestimmt ist, aber der Geist Gottes ist selbstbestimmt und er kommt auf die Apostel und er wirkt unter ihnen. Und später, als Petrus beim Cornelius ist, kommt er genauso. Und Petrus sagt später zu den anderen Aposteln, das war genauso wie bei uns damals. Und er meint das Pfingstwunder. Deswegen hat er ihnen auch nicht die Taufe verwehrt. Der Geist Gottes kommt. Dann gibt es einige Bibelstellen, wo dann der Paulus berichtet, dass der Geist Gottes sie führt. In Apostelgeschichte 16, ich glaube, das ist Paulus gewesen, wenn ich jetzt müsste ich nachsehen, oder ob es Petrus war. Aber da steht, dass der Geist die Brüder auf ihrem Weg hinderte. Und er erlaubte nicht, das und das zu tun, sondern er lenkte sie auf einen anderen Weg. Ja, da gibt's dann von Paulus, weiß ich, da da hatten sie überlegt, wir gehen jetzt da und dahin, und dann kam ein Traum, und im Traum erschien ihnen ein Mann, ein Mazedonier. So, und der Geist sagte, geht dahin. Der Geist führt. Ich sag euch was. Das ist abenteuerlich. Das ist total spannend. Wenn du an den Punkt kommst und sagst, Herr, ich möchte den Geist Gottes nicht nur für meine Beziehung zu dir, dass ich dich erkenne und verstehe und dass ich Gemeinschaft mit dir habe und so, sondern ich möchte dir dienen und auf deinem Weg gehen. Und wenn du den Geist Gottes erbittest und ihn empfängst und du merkst, er rüstet dich aus und er stärkt dich und er redet zu dir, tu das und das. Und du lässt dich drauf ein und plötzlich geschehen Dinge. Halleluja! Der Geist Gottes ist lebendig, er wirkt. Er ist eine Person Gottes. Und da bin ich jetzt bei der Dreieinigkeit. Ja, das ist, denke ich, gar nicht mal so ein umstrittenes Thema, aber ich möchte es hier einfach mit ansprechen. Schon im ersten Buch Mose, so, als Gott den Menschen schuf, sagt er, das steht im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Hast du dich schon mal gefragt, mit wem er da gesprochen hat? Engel? Engel haben keine Kraft, Menschen zu machen. Das war am Anfang. Ne? Am Anfang machte Gott das und das und das. Und kurz danach schuf er den Menschen. Und wir lesen im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Und wenn wir weiterlesen, wissen wir, das ist Jesus. Jesus war bei ihm. Jesus war bei ihm. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die waren alle drei da. Und er sagte, lasst uns Menschen machen. Ich glaube, dass Gott Vater mit seinem Sohn sprach und mit dem Geist. Dafür spricht für mich dann auch so im Folgevers, wenn du da weiterliest, in 1. Mose 1, 27, da spricht er nicht mehr von uns, sondern da steht er nicht mehr, und Gott schuf Menschen. Gott. Dreieinigkeit. Wir können uns das nicht vorstellen. Der Heilige Geist ist Gott. Jesus ist Gott. Der Vater ist Gott. Sie sind eins. Sie sind Gott. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Aber das ist das Zeugnis der Bibel. Ich habe vorhin schon erzählt, als Jesus getauft wurde, ne, spricht der Vater und der Heilige Geist kommt. Alle drei wirken wieder zusammen. Im Missionsbefehl sagt Jesus, tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Letztens habe ich hier schon gesagt, letzte Woche Sonntag habe ich euch begrüßt mit dem Gruß Paulus, ne, aus 2. Korinther 13, Vers 13. Paulus wünscht, dass die Gnade Jesu, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit den Korinthern sei. Wieder die Dreieinigkeit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich denke, das ist uns bekannt, aber wenn ich so dann in der Bibel lese, dann komme ich auch an den Punkt, dass sich das auch in der Beschreibung des Wortes Gottes ausdrückt. Ja, so, was ich gerade schon sagte, aus dem Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war dieses Wort. Auch da, wir wissen in der Folge, das Wort wurde Fleisch. Ja, lesen wir dann im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Es wurde Fleisch. Oder da steht sogar, er wurde Fleisch. Er wurde Fleisch, das Wort. Und das ist Jesus, das wissen wir, der Sohn. Aber Gott ist das Wort insgesamt. Und wir lesen weiter im Johannesevangelium Kapitel 6, 63, dass das Wort Jesu Geist ist. Ja, es ist so, du kannst das nicht auseinanderhalten. Gott ist dreieinig und in seinem Wort ist der Geist, ist er wirksam. Dieses Wort Gottes ist lebendig. Es ist lebendig. Es hat Kraft. Es bringt hervor, wozu Gott es ausgesandt hat. Es verändert uns in unseren Herzen. Es ist schöpferisch. Es heilt. Ja, wie heilsam kann das Wort Gottes für unsere Seelen sein? Und wie heilsam kann es für unsere Leiber sein, wenn Gott diese Wirkung dazu gibt? Ja, ich denke an Petrus, als er da den Bettler, oder ich glaube, den Blinden, nee, der war lahm, der Bettler, der saß da an irgendeinem Tor und bettelte um Geld. Und Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und er spricht in der Autorität Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist. Ich denke an Ananias und Sapphira. Petrus straft sie, deckt ihre Sünde auf, dass sie Gott betrügen wollten um Geld. Irgendwas präsentieren wollen, wie toll sie doch seien, und haben sich selbst ein bisschen was beiseite gelegt. Ne? Apostelgeschichte, ich weiß nicht, 3 oder 4 ist es, glaube ich. Und dann kündigt er ihnen ihren Tod an. Warum habt ihr den Geist Gottes betrogen? Sagt er. Und er kündigt ihren Tod an. Nacheinander. Und beide sterben. Was für eine Autorität. Das ist doch nicht Petrus, der das gemacht hat. Das ist erschreckend, welche Kraft Gott durch seinen Geist in unsere Hände legt. Welche Autorität. Aber es geschieht durch seinen Geist. Und von diesem Wort sagt Jesus, da komme ich jetzt zurück auf meine Eingangsvers, Johannes 14, 23 bis 26, dass wir es halten sollen. Vielleicht lese ich das nochmal vor. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. So, ich liebe Jesus und jetzt muss ich Rabotti ganz fleißig sein und immer umsichtig sein und darauf achten, dass ich ja sein Wort einhalte und keinen Fehltritt mache. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und er hat dieses Wort für mich auch umschrieben. Einige Verse vorher sagt er, auch in dieser Situation des letzten Abendmahls mit seinen Jüngern, dass er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt. Und darin ist das ganze Gesetz, das wissen wir, erfüllt, dass wir einander lieben, dass wir einander höher achten als uns selbst, dass wir einander ertragen, dass wir einander segnen, dass wir nicht einander fluchen, sondern in seiner Liebe miteinander umgehen. Das ist das Gebot, was er uns gibt. Und er sagt, dass er uns nicht alleine lassen würde, sondern dazu kommt auch der Vater und er selber in unsere Herzen durch seinen Geist, dass wir dazu in der Lage sind, das zu tun. In diesen Kapiteln, ihr müsst ja mal lesen, 13, 14, 15, wiederholt er diese Sache, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal, immer wieder, wer mich liebt, bleibt in meiner Liebe, haltet mein Gebot. Und ich verstehe das so, dass es darum geht, einander zu lieben, nicht Gesetze zu erfüllen. Das hat Jesus für uns getan. Einander zu lieben. Wisst ihr, und ich glaube, wenn wir das tun, passiert das, was der Herr angekündigt hat schon im Alten Testament. Wenn Jesus und der Vater in unseren Herzen Wohnung nehmen, durch den Geist, dann geschieht das, oder kann das geschehen, was er angekündigt hat. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres schreiben, auf ihr Herz schreiben. Das lesen wir im Jeremia 31, Vers 33. Und im Hesekiel lesen wir sowas Ähnliches. Da muss ich jetzt mal eben, das möchte ich vorlesen. Hesekiel 36 ab Vers 26. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich habe mal in der Wuppertaler Studienbibel nachgelesen. Darunter wird verstanden, dass das kalte, steinerne Herz weggenommen wird und durch ein Herz ersetzt wird, das Gott zugewandt ist, das ausgerichtet ist auf Gott und auf seinen Willen. So versteht man das. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Er gibt ein neues Herz. Er schreibt sein Gesetz in unsere Herzen. Das geht nur, wenn er in unseren Herzen wirken kann, wenn wir ihn einladen, wenn er Wohnung hat in unseren Herzen durch seinen Geist. Das alles ist meine feste Überzeugung, ist Wirken des Heiligen Geistes. Fang also nicht an, irgendwelche Gesetze zu erfüllen und zu lesen und zu sagen, und das und das und das muss ich jetzt alles tun, weil ich ja Jesus nachfolgen will, sondern bitte den Herrn um seinen Geist, bitte ihn, dass du lieben kannst und dass du dieses Gebot der Liebe einhalten kannst. Bitte dich ihn um Erkenntnis Gottes, bitte ihn um Erkenntnis Jesu. Wenn du Jesus erkennst, je näher du ihm kommst, umso mehr werden sich die Dinge, die der Herr in unseren Herzen entwickeln und entfalten möchten, umso mehr werden sich diese Dinge entfalten. Er wird Gestalt annehmen in unseren Herzen. So, und bevor ich jetzt zum Schluss komme, vielleicht noch so, der Geist Gottes ist für seine Kinder. Der ist nicht einfach nur so. Ja, er wirkt in der Welt, er sucht und klopft an. Aber diese Ausrüstung, das Wohnen im Herzen, ist für die Kinder Gottes. Das sagt Jesus, als er sagt, ich lasse euch nicht zurück als Waisen. Johannes 14, Vers 17 und 18. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Waisen sind elternlose Kinder. Ja? Ihr seid meine Kinder und ich werde euch nicht als Kinderlose zurücklassen. Nicht als Waisen. Ich werde bei euch sein durch meinen Geist, sagt Jesus. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile. Nee, stopp, das gehört nicht mehr dazu. Ich komme zu euch durch seinen Geist. Er, der Heilige Geist, ist für die Kinder. Ja, und dann musste ich an den Saul denken. Das fand ich so liebevoll von Gott, so vorsichtig, wie er mit dem Saul umgegangen ist, der dann später gescheitert ist. Er hat durch den Samuel sagen lassen, was er tun würde. Samuel hatte den Auftrag, ihn zu salben. Das hat er dann auch getan. Und dann hat er gesagt, hat ihn beiseite genommen und hat gesagt, ich will dir sagen, was Gott dir sagen lässt. Und dann kündigt er an, was passieren würde. Er würde... Ach, das waren mehrere Sachen, ich kriege es jetzt gar nicht auf die Reihe. Drei Sachen waren da. Er würde irgendwo hinkommen, da würde er Menschen begegnen, die würden das und das tun, an einer bestimmten Stelle, ich glaube an dem Grab Rahels. Und dann würde er zwei weiteren Menschen begegnen, die würden ihm Brot geben. Und dann als drittes würde er dem Propheten begegnen, die gerade von Gottes Hügel kommen, also aus der Gegenwart Gottes, und die weissagen. Und dann kommt der Heilige Geist über dich. Und auch du wirst weissagen. Und dich freuen in dem Herrn, verzückt sein. Und dann spricht er von diesen Zeichen, dass Samuel das an diesen Zeichen erkennen soll. Auch dass der Geist wirkt. Und das fand ich so behutsam. Gott kündigt an, ich tue das, ich tue das, ich tue das, sei nicht unsicher, fürchte dich nicht, wenn mein Geist über dich kommt und du plötzlich Emotionen hast, dass du nur noch anfängst, dich zu freuen und verzückt zu sein und anfängst, Dinge zu reden, die du so eigentlich gar nicht weißt, weil mein Geist in dir wirkt. Du fängst an, weiß zu sagen. Das hat eigentlich eher was mit Kraftausrüstung zu tun. Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig mit uns. Gott gibt uns gerne seinen Geist. Amen. Ja, so, ich habe wieder überzogen, entschuldigt. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Und ich danke dir für deinen guten Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort offenbart hast, wie du mit uns umgehst und was du Gutes für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass wir durch deinen Geist in Beziehung mit dir leben können. Ich danke dir, dass du uns Augen und Ohren geöffnet hast und dass du Leben in unseren Herzen gewirkt hast und dass du uns Wachstum schenkst und Verständnis, dass du uns in diese Beziehung zu dir hineinführst, Herr. Wie groß ist deine Liebe mit uns? Halleluja, Halleluja. Du gibst uns Kraft und Vermögen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.